Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, gewissermaßen zu Teil 2 einer Diskussion, die wir, glaube ich, im Juli begonnen haben und die wir heute fortsetzen wollen. Damals saßen Karl Lauterbach und der Wirtschaftsforscher Martin Werding hier und wir sprachen über die Rente, wenn Sie sich erinnern, und über die große Frage, was zu tun sei. Heute wollen wir in Teil 2 reden über unser Gesundheitssystem, über das der Ökonom Werding sagt, dieses System ist nicht mal im Ansatz so gut, wie es teuer ist. Wie kann das sein? Interessanterweise etwas, was auch der ehemalige Gesundheitsminister Lauterbach seit Jahren kritisiert, obwohl wir uns das, ich glaube, zweitteuerste Gesundheitssystem der Welt leisten, haben die Deutschen eine ziemlich mittelmäßige Lebenserwartung. Wie ist das möglich? Herzlich willkommen Ihnen beiden. Freue mich sehr. Ja, und wir wollen Kerstin Münstermann, die für die Kollegen der Rheinischen Post die Parlamentsredaktion leitet, Mitglied auch der Chefredaktion, fragen, wie wir die Reform dieser Systeme, die, glaube ich, gewaltig ist, wie wir die eigentlich hinkriegen sollen. Vor allen Dingen, wenn man sich mal genau anhört, wie unterschiedlich die beiden Regierungsparteien darüber reden. Also wenn die SPD laut darüber nachdenkt, wie man den Sozialstaat reformieren müsste, dann redet sie vor allen Dingen über Bürokratieabbau. Wenn die CDU das tut, dann redet sie vor allen Dingen vom Geldsparen. Das sind zwar eher unterschiedliche Herangehensweisen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und über die Massenproteste in England wollen wir heute sprechen mit einem, der wie wenige andere versteht, wer, vor allen Dingen aber was hinter diesen riesigen Demonstrationen, die wir hier sehen, steckt. Die größten seit Jahrzehnten im Herzen von London, so heißt es immer wieder, angeführt von einem radikalen Aktivisten von Tommy Robinson. Interessant ist, sagt Peter Neumann, wer da war, nämlich frustrierte Wähler aus der englischen Mittelschicht, teils Arbeiterklasse, viele erstaunlicherweise auch mit Migrationshintergrund. Noch interessanter ist aber, sagt er, wer nicht da war, nämlich Muslime. Und das hat viel mit der Figur Tommy Robinson zu tun. Nicht per se rassistisch, nicht per se gegen Migration, aber sehr hart gegen Muslime. Und wir wollen Herrn Neumann heute fragen, woher das kommt und wie gefährlich es werden kann, wenn Gesellschaften offensichtlich wieder anfangen, Sündenböcke zu suchen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend Ihnen allen. Die erste Frage vielleicht an Karl Lauterbach. Dienstag, Rundumschlag von Trump vor den Vereinten Nationen gegen die EU. Und dann ging es auch richtig hart zur Sache gegen die Migrationspolitik, insbesondere die deutsche Migrationspolitik. Wie haben Sie dieses eigentlich fast Nachtreten gegen Ihre Ampelkoalition empfunden?
Das ist ja nicht nur die Ampelkoalition, die er angriff, aber insgesamt war die Rede ja bestürzend, muss man sagen. Also der Angriff auf die, also der platte Angriff auf die Migrationspolitik und der platte Angriff auf die Klimapolitik, das wird der Komplexität dieser Probleme in keiner Weise gerecht. Und von daher, also hatte ich wenig erwartet, was die Rede angeht. Mhm. Aber es ist noch untertroffen worden. Das einzig Positive, wir sind es nicht aus der UN ausgetreten. Und es hat keine weiteren Kürzungen gegeben. Es gibt da diesen Spruch, also Hunde, die bellen, beißen nicht. Und also ich will hier keine Analogie ziehen, aber sagen wir mal, zum Biss ist es nicht gekommen. Das ist das Beste.
Mhm. Frau Münstermann, wie erleben Sie die Reaktion im politischen Berlin darauf?
Naja, man hat die Reaktion eigentlich Außenminister Wadefuhl von der CDU, der ja vor Ort war, ganz gut ablesen können. Der hat also fluchtartig den Saal verlassen, nachdem Donald Trump geendet hat. Annalena Baerbock, jetzt Präsidentin der UN-Vollversammlung, gegen die das ja auch ging, also die Grünen, Klimawandel und so weiter, den er leugnet. Die hatte also wirklich ein versteinertes Gesicht während der gesamten Redezeit und er hat ja alle brüskiert. Aber in Berlin, muss man auch sagen, wird natürlich schon auch wahrgenommen im Kanzleramt, dass Donald Trump die neue Regierung erwähnt und als sozusagen Verhandlungspartner der EU, die er insgesamt gebasht hat, erwähnt. Also es ist jetzt nicht nur so, dass alle total bestürzt sind, sondern die Idee, dass man einen Gesprächsfaden ins Weiße Haus als Friedrich Merz nach wie vor hat, das schätzt man durchaus.
Warum war Merz nicht da?
Ja, der Innenkanzler, den er jetzt unter Beweis stellen will, ist ja der, der so gescholten wurde, weil er so oft im Ausland war in den ersten Monaten oder weil er sich da so stark gemacht hat. Und jetzt war das ganz bewusste Ziel, wir haben Haushalt, Lars Klingbeil, sein Finanzminister, sein Vizekanzler, bringt diesen sehr umstrittenen schon Haushalt 2026 ein. Wir haben wieder eine Richterwahl, da war die Entscheidung aus seiner Sicht klar, nein, ich bleibe hier. Okay. Alles andere fliegt mir um die Ohren. Mhm. Jetzt kann man fragen, angesichts von Israel, Gaza und so weiter, ob es nicht doch sinnvoll gewesen wäre und auch Donald Trump, wenn der deutsche Kanzler da eine entsprechende Rede gehalten hätte. Ich habe seine Motive verstanden. Nach der Rede von Trump dachte ich mir, es ist nicht gut, ja, dass er nicht da ist.
Stattdessen tauchen die dann alle vom Oktoberfest auf, Entschuldigung. Also wenn Sie sagen, die Lage ist wirklich ernst, dann sehe ich Menschen, die sich gegenseitig zuprosten. Ja, können Sie uns mal die Geschichte dieses Fotos erzählen?
Das kann ich, weil ich auch da war. Das war das Zelt im Schottenhammel auf der Wiesen am Sonntag, einen Tag nach Eröffnung. Und man hörte, dass sie sich treffen. Und man hörte auch, dass es möglicherweise Bilder geben wird. Mhm. Und die gab es dann. Das ist alles das Mission, die Mission. Wir packen es gemeinsam an. Und wenn es dann diese Bilder braucht, fein. Das soll ja zeigen, dass man gemeinsam sozusagen Bier trinkt in diesem Fall. Aber der Hintergrund ist ja ernst. Also die Koalition war nach 100 Tagen so zerstritten wie kaum eine andere vor ihr. Da war die Ampel in den ersten Monaten besser. Und nach dem Sommer hat man wirklich versucht, gemeinsam sozusagen auch die Kommunikationslinien zu bestimmen. Okay. Und das kam dann bei
dieses Foto, ja. Also wir halten nicht alle Versprechen, aber wir halten schon mal Maßkrug, ja?
Wir halten aber zusammen einen Maßkrug. Okay. Nein, ich glaube schon, dass da kann man jetzt drüber lachen, aber das Thema ist ja nicht trivial.
Wer hat das initiiert?
Ich glaube, Markus Söder hatte ein Interesse dran, dass auch er, der ja nicht unter den Ministern in Berlin, das sind ja drei Minister, also Merz und zwei Minister, Baas und Klingbeil. Mhm. Und Markus Söder ist ja sowieso der König des Bayerischen.
Mal wieder auf einem Foto und endlich mal ohne Wurst.
Genau. Ja. Nein. Ja, okay. Also ich glaube, dass die Mission Zusammenarbeit,
die Botschaft sollte ganz bewusst gesetzt werden. Da war nicht
natürlich
zufällig jemand mal auf dem Oktoberfest. Und ich finde ja auch, ein Kanzler darf mal frei haben und feiern gehen. Das sind auch
diese Bilder sind, ob sie gut oder schlecht sind, sie sind immer bewusst inszeniert. Das ist Politik.
Karl Lauterbach nickt.
Ja, das ist so. Ich finde das aber auch nicht falsch. Also tatsächlich ist es ja erbärmlich, ist schlecht angelaufen.
Und erbärmlich ist schön.
Haben wir gerade erbärmlich gesagt.
Es ist nicht gut angelaufen.
Lassen Sie uns weitermachen mit dieser neuen Ehrlichkeit. Das finde ich gut.
Es ist schwer angelaufen. Und,
was war denn am erbärmlichsten, Herr Lauterbach?
Dass jetzt also Einigkeit gezeigt wird.
Herr Lauterbach, hallo, ich bin hier. Was war am erbärmlichsten?
Ich bin hier im Gespräch.
Also, ich weiß. Nee, aber, was war denn am erbärmlichsten?
Nein, ich finde, dass die Richterwahl von Boris Gersow einfach komplett misslungen war in jeder Hinsicht. Und daher also war jetzt an der Zeit, dass wir, also nicht nur mit den Bildern zusammen, beide Seiten sind jetzt bemüht, pfleglicher miteinander umzugehen.
Übrigens war alkoholfreies Bier im Maßkrug von Friedrich Merz.
Das im Stolperspiel.
Habe ich
es ist auch völlig in Ordnung, wenn das mit Umdrehungen drin ist. Das ist auch in Ordnung, bitte. Also jeder machen, wie er will. Herr Werding, wie schauen Sie da drauf? Ist das Signal sozusagen, jetzt geht es wieder nach vorne mit dem Standort? Der Bierumsatz geht auf jeden Fall schon mal deutlich nach oben.
Also für den Standort
ein
ist es natürlich schon.
Ein Prost auf den Herbst der Reformen.
Ja. Das Oktoberfest ist für den Standort mindestens München ein ganz großer Auftrieb. Insofern ist das wichtig. Und ich würde schon sagen, jedes Signal, dass Gespräche stattfinden, und zwar auch auf einer Ebene, wo am Ende Kompromisse entstehen können, ist zurzeit wichtig. Denn das ist vom Sommer her auch nicht klar gewesen, was eigentlich das heißen soll, wenn wir einen Herbst der Reformen ansteuern. Die Ziele sehr unterschiedlich, die roten Linien ahnbar und schwer zur Deckung zu bringen. Also im Hinblick zum Beispiel auf den Herbst der Reformen ist das vielleicht kein schlechtes Zeichen.
Okay, so dieser kleine Schlenker nach München damit auch beendet. Lass uns noch mal zurück zu Trump. Und da kommt jetzt Peter Neumann ins Spiel. Der, das fand ich schon bemerkenswert, in dieser Rede vor den UN, 80 Jahre Vollversammlung und so weiter, ja, du redest zur Welt und dann greifst du dir plötzlich den Londoner Bürgermeister raus. Wir hören einmal kurz rein. Warum macht man sowas?
And I have to say,
ich schaue auf London, wo sie einen schrecklichen Bürgermeister haben. Einen schrecklichen, schrecklichen Bürgermeister. Und es hat sich sehr verändert. Jetzt wollen sie die Scharia einführen. Aber sie sind in einem anderen Land. Das können sie nicht tun. Sowohl die Einwanderung als auch ihre selbstmörderischen Energieideen werden den Untergang Westeuropas bedeuten, wenn nicht sofort etwas unternommen wird. Das ist nicht tragbar.
So, das ist der Mann, über den wir sprechen, ne? Der Bürgermeister. Was hat es mit diesem Satz auf sich, Herr Neumann? Können Sie das mal erklären? Sie lehren seit langer Zeit in London, kennen die Stadt wirklich wie kaum eine andere. Woher kommt die Wut auf diesen Bürgermeister?
Also der Sadiq Khan ist ja eigentlich ein ziemlich zentristischer Labour-Politiker, einer, der wahrscheinlich sogar rechts von vielen in der Labour-Partei steht. Aber er ist ein Muslim und er ist jetzt seit einigen Jahren schon in der Macht und er ist besonders in den letzten 2-3 Jahren echt zu einem Feindbild geworden. Und zwar nicht nur von Leuten in London, sondern praktisch überall in den sozialen Medien. Und London selbst wurde ja auch in den letzten Monaten im Prinzip so dargestellt in den sozialen Medien, dass man da überhaupt nicht mehr hin kann, dass das jetzt eine Hauptstadt des Verbrechens ist, dass das unmöglich ist, sich dort auf der Straße zu bewegen, ohne dass man angegriffen wird oder ohne dass einem das Handy geklaut wird, was natürlich absolut absurd und absoluter Schwachsinn ist. Aber so ist das, so wird das in den sozialen Medien gespielt. Das ist ein soziales Medienphänomen. Dieses Feind.
Okay, 2 Fragen dazu. Also auch eine Anmerkung. Der Einzige, der nicht nach London sollte und darf, ist Boris Becker. Das letzte Woche hier ist ein anderes Thema. Aber wie hat sich denn die Stadt verändert? Sie als jemand, der da lange lebt, wie nehmen Sie das wahr?
Also ich lebe seit 26 Jahren in London, mit Unterbrechungen, aber größtenteils. Ja. Und die Stadt hat sich eigentlich im Großen und Ganzen sehr positiv verändert. Also als ich angekommen bin, hat vieles noch nicht funktioniert. Es gibt neue U-Bahn-Linien, die Stadt ist sauberer geworden, es ist auch sicherer geworden. Und ich habe jetzt nicht nur in irgendwelchen privilegierten Teilen von London gelebt, ich habe am Anfang im Osten von London gelebt. Ich habe auch im Norden, im Süden, im Zentrum gelebt. Also ich kenne wirklich alle Teile der Stadt sehr gut. Und jemand, der dort lebt, der erfährt, dass sich die Stadt im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv entwickelt hat, sogar nach dem Brexit.
Interessant. Und wie kommt er auf Scharia?
Also, Obsession mit Scharia-Richtern und Scharia-Recht ist etwas, was in Amerika schon ganz, ganz lange existiert. Genau. Seit 20 Jahren sprechen die davon. Es gab sogar Volksabstimmungen in einigen amerikanischen Staaten, wo irgendwie die muslimische Bevölkerung bei 0,1% ist, dass bloß kein Scharia-Recht eingeführt werden soll. In Großbritannien gibt es Mediatoren, muslimische Mediatoren, die freiwillig hinzugezogen werden können und die dann mit Zustimmung der Beteiligten Entscheidungen fällen, auch zum Beispiel nach Scharia-Recht. Mhm. Das Gleiche gibt es zum Beispiel auch für jüdische Communities. Das ist so geregelt, aber das basiert nicht auf der Rechtsprechung. Mhm. Das sind Entscheidungen,
so, das die ist nur eine zusätzliche gefällt. Option.
Das ist eine wie? Zusätzliche Option, zum Beispiel bei Familienangelegenheiten. Aber selbst diese Entscheidungen dürfen dem britischen Recht nicht widersprechen. Es gibt im britischen Recht kein Scharia-Recht. Das ist eine absolute Illusion. Und selbst wenn das so wäre, hätte Sadiq Khan nicht die Vollmacht, das einzuführen.
Okay, das passt sozusagen in dieses ganze Narrativ. Wenn wir uns jetzt mal diese Bilder, die sind ja beeindruckend, ne? Vielleicht können wir das nochmal zuspielen. Mhm. 150.000 waren auf der Straße. Sie sagten
150.000, er selber, Tommy Robinson, der Organisator, behauptet, es wären 3 Millionen gewesen. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Also 150.000 ist die Schätzung der Polizei.
Was dennoch enorm viel ist, wenn man das sieht.
Richtig. Es ist sehr viel und es spiegelt natürlich auch die Stimmung wieder im Prinzip in allen westlichen Staaten. Und das ist auch wichtig bei Trump, das zu verstehen. Der sieht natürlich auch, was überall passiert. Was in Europa passiert, ist sozusagen das Feindbild. Und er sieht sich selbst auch, Trump sieht sich selbst auch als Anführer einer globalen populistischen Revolte. Und England ist ein wichtiger Teil davon.
Und auch, wir haben da gerade ein Jesusbild gesehen, ne?
Ja.
Religion spielt mehr und mehr eine Rolle. Bei Kirk auch gesehen, in Phoenix, Arizona. Und sehen wir da auch.
Also was man bei dieser Robinson-Demo gesehen hat, ist ungefähr, also der Robinson selbst kommt ja aus der Hooligan-Szene. Mhm. Und da hat man auch viele Leute bei der Demo gesehen, die offensichtlich auch aus dieser Szene kamen. Aber es waren auch ganz viele evangelikale Christen dabei. Und die mobilisieren sich sehr stark um dieses Islam-Thema drumherum. Und Robinson, für den war ja das Feindbild immer der Islam, nicht Migration an sich, immer der Islam. Mhm. Und viele von diesen evangelikalen Christen glauben eben genauso wie Robinson, dass es so eine Art zivilisatorischen Konflikt gibt zwischen dem Islam und dem Christentum und dass sie jetzt auf seiner Seite stehen müssen gegen den Islam. Das ist das Narrativ.
Okay, und das ist der Grund, warum Sie sagen, nicht per se, der Mann, den wir da im Hintergrund sehen, nicht per se rassistisch, Nein. nicht per se gegen Migration, aber per se gegen Muslime?
Also Migration wird er schon am liebsten aufhalten, aber es geht ihm vor allem um die muslimische Migration. Und das ist auch ganz interessant. Und da unterscheidet sich selbst jemand wie Tommy Robinson, der selbst aus der Hooligan-Szene kommt, unterscheidet der sich sozusagen von Rechtsextremen in Deutschland zum Beispiel. Also in dessen Bewegung haben zum Beispiel Leute indischer Abstammung, Leute karibischer Abstammung, also Schwarze, haben da Platz. Und das hat natürlich auch was mit dem...
Wie bei Trump, ne?
Ja,
exakt absolut. Wie bei Trump.
Genau.
Also ich fand das immer so interessant, wie wir immer uns darüber unterhalten haben. Das ist so die Wut alter weißer Männer. Und ich sah dann irgendwann selber vor Ort in Washington diese Proteste, damals, als es um diese vermeintlich gestohlene Wahl ging. Und habe unzählige Fotos davon auch gemacht. Und da sieht man diesen Hass und diese Wut. Aber was man noch sieht, ist, wenn man da mal genauer drauf schaut, da sind ja auch ein paar alte weiße Männer. Da sind aber auch sehr viele junge Frauen. Da sind schwarze Frauen, da sind lateinamerikanische Frauen und so weiter. Sehr viele Einwanderer. Also Menschen, die aus tendenziell eher konservativen Gesellschaften kommen, die finden sich da alle wieder.
Richtig.
Und da kam ich das erste Mal ins Grübeln, weil ich dachte, okay, irgendwas stimmt an dieser Erzählung nicht. Es muss einen anderen Hintergrund haben, etwas anderes, was die verbindet.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, obwohl all diese Bewegungen ähnlich aussehen, ist es, glaube ich, ein Fehler, so diese Debatten, die in anderen Staaten stattfinden, eins zu eins auf Deutschland zu übertragen. Also das sind andere Diskurse in England, in Amerika auch. Wenn also in Amerika zum Beispiel über Waffenrecht geredet wird, dann ist das eine ganz andere Diskussion als bei uns. Ja, wenn Amerika über Todesstrafe, Bill Clinton war für die Todesstrafe. Ja, genau. In Deutschland ist das absolut nicht akzeptabel. Also es ist ein Fehler zu sagen, das, was da passiert, das kann man eins zu eins zu uns übertragen. Und in England gibt es eben schon auch auf der Rechten eine Tradition, die sagt, Leute, die, sage ich mal, durch das Empire nach Großbritannien gekommen sind, aus Indien, aus karibischen Staaten, die haben potenziell auch einen Platz hier.
Das fand ich übrigens interessant, als wir, ich glaube, 2019 in England für eine längere Reportage, kann man immer noch in der Mediathek finden. Und da finden sich viele Spuren, auch unter anderem nach Luton.
Ja.
Wir haben damals auch in Luton gedreht, wo Tommy Robinson herkommt. Und ich habe damals radikale Islamisten getroffen. Also härtere habe ich davor und danach nie wieder in meinem Leben getroffen. Da genau, kommt er her.
Genau, so hat das ja alles mit ihm angefangen. Das war
Kleinstadt nördlich von London.
Genau, ne? Ende der 2000er Jahre. Da gab es eine sehr extreme Gruppe in seiner Heimatstadt Luton. Da kamen auch ganz viele Terroristen her. Ich habe das damals schon sehr interessant gefunden als Fallstudie. Und damals gab es dann immer britische Soldaten, die aus Afghanistan zurückgekehrt sind und die sozusagen eine Parade hatten. Und gegen die haben diese islamistischen Extremisten demonstriert. Es kam dann auch zur Auseinandersetzung. Und da kam dann Tommy Robinson, hat gesagt, wir müssen uns dem entgegenstellen. Tommy Robinson war damals ein Fußball-Hooligan und hat einige von seinen harten Jungs mitgenommen und hat die sozusagen angegriffen. Und das hat dann Wellen geschlagen und daraus ist eine landesweite Protestbewegung entstanden, die nannte sich English Defence League mit 1000 Demonstrationen.
Genau, haben wir damals auch getroffen, aber die gibt's nicht mehr, ne?
Die gibt's nicht mehr, die ist 2013 untergegangen. Zum Teil auch, weil Tommy Robinson, eben der charismatische Anführer, der wurde damals verurteilt, musste ins Gefängnis und der Anführer hat gefehlt. Und dann ist diese...
Der war mehrfach im Knast, ne?
Der war, glaube ich, dreimal im Knast. Er ist 6-mal oder 7-mal sogar schon verurteilt worden. Körperverletzung, Betrug, falscher Pass, hat sich gerichtlichen Anordnungen widersetzt. Also der hat ein ziemlich langes Register, ja.
Alles, was man kriminellen Migranten dann im Zweifel gerne unterstellt. Ja. Hat man selber auch alles schon auf dem Kerbholz.
Ja.
Sie sagen, das geht gegen Muslime, das ist eine Motivation seinerseits. Was bringt ausgerechnet jetzt so viele Engländer auf die Straße? Ich habe die Atmosphäre in England immer irgendwie anders wahrgenommen, auch damals rund um den Brexit. Da habe ich das erste Mal verstanden, es kann genau das, was Sie sagten, da gibt es diese Tradition des Empires. Und dann triffst du plötzlich Menschen mit pakistanischem Hintergrund oder indischem Hintergrund zum Beispiel, die geschimpft haben wie ein Rohrspatz über Polen, die nach England emigriert sind. Das heißt, da ging es plötzlich um binneneuropäische Migration, weil die Engländer ja schon seit 2004 die Arbeitnehmerfreizügigkeit hatten, was wir dann erst 10 Jahre später gemacht haben. Hat damals zu riesigen Verwerfungen geführt. Und ich dachte immer, okay, es ist interessant, auf eine Art und Weise sind sie tolerant und auf die andere Weise dann eben auch wieder nicht. Was bringt die Leute jetzt so auf die Palme?
Also die Grundstimmung ist natürlich eine ganz ähnliche wie überall in Westeuropa. Also die Grundstimmung ist eine große Unzufriedenheit, die Wirtschaft stagniert, die Löhne steigen nicht mehr, es geht nicht mehr voran. Man hat das Gefühl, die eigenen Kinder werden es wahrscheinlich mal schlechter haben als man selbst. Das ist ja schon mal eigentlich sehr schlecht für eine Demokratie.
Das Aufstiegsversprechen funktioniert nicht mehr.
Und dazu kommt eben gleichzeitig Migration als Thema. Immer mehr Leute kommen ins Land. Die Gesellschaft verändert sich schneller, stärker, als man eigentlich möchte. Und das bemerken natürlich Leute ganz besonders. Und jetzt kommt der zusätzliche Faktor nach dem Brexit. Weil da ist Folgendes passiert. Durch den Brexit, ich habe das selber mit vielen Freunden erlebt, sind viele Europäer zurück nach Europa gegangen.
Genau.
Und
die Polen, die waren plötzlich weg.
Genau, die waren plötzlich alle weg. Und dadurch haben natürlich an allen Ecken und Enden Leute gefehlt. Und vielleicht können Sie sich noch erinnern mit diesem Lastwagenstreik. Genau. Das gab überall Probleme. Und Boris Johnson, damals der Premierminister, hat gesagt, okay, wir brauchen mehr Leute. Und hat dann Arbeitsvisa verteilt an Leute, nicht Europäer, sondern zum Beispiel Pakistanis, Nigerianer, Leute aus Afrika und Asien, die dann in großen Mengen nach Großbritannien gekommen sind und die natürlich auf der Straße viel leichter als Ausländer erkennbar waren. Also man hat das selber bemerkt. Man hat das Gefühl gehabt, plötzlich, es gibt viel mehr Leute.
Es verändert sich ein Straßenbild.
Es verändert sich das Straßenbild. Ja. Ich gehe in den Pub, ins Gasthaus und die Leute, die eben früher hinter der Theke waren, waren meistens Polen oder Polinnen, jetzt sind es Inder. Ja, und das war eben etwas, was in wenigen Jahren wirklich sehr stark bemerkbar wurde und natürlich auch riesige Zahlen. 2023 gab es eine Nettmigration nach Großbritannien von 900.000. Und das waren nicht wie bei uns irreguläre Migranten, also das Asylbewerber, sondern legale.
So, das ist
also
ein total Arbeitsvisum. Das ist ein total interessanter Punkt. Und das muss man mal verstehen. Also eine konservative Regierung sagt, wir müssen das Thema in den Griff kriegen. Haben die vorher auch die ganze Zeit versprochen, besprochen. Und dann merken sie plötzlich, oh Mist, wir brauchen ja Fachkräfte, wir brauchen Leute. Und dann versuchen sie es auf reguläre, auf legale Art und Weise. Was war die Idee? Wie viele Leute wollten die ins Land holen jährlich?
Also das Ziel war ja immer, man hat sich ja dann auch wie bei uns manchmal so Zielmarken gesetzt, so 300, 400.000, das war eigentlich immer das Migrationsziel. Aber es sind halt viel mehr gekommen durch Dynamiken, die man nicht ganz kontrollieren kann. Leute haben ihre Familien gebracht, Studenten sind im Land geblieben, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hatten. Und dann war eben plötzlich 2023 plus 900.000 Nettmigration und auch 2024 nicht mehr ganz so viele, aber ich glaube auch 600 oder 700.000. Also eine ganze, ganze Menge Leute. Und die Leute haben ja 2016 für den Brexit gestimmt, irrigerweise, weil sie sagten, uns ist die Migration zu hoch. Und dann kam der Brexit und es ging immer weiter und wurde eigentlich immer noch schlimmer aus deren Sicht. Und jetzt sagen die Leute natürlich, das geht ja nicht, das kann ja nicht so weitergehen.
Das heißt, binnen weniger Jahre wächst diese englische Bevölkerung noch mal richtig auf.
Ja, also das waren ja, also als ich nach Großbritannien gekommen
bin, 4,5 Millionen Menschen zusätzlich seit 2021.
Genau. Also es ist eine riesige Menge. Und das Wichtige zu verstehen ist, das sind in der großen Mehrheit sind das reguläre Migranten. Also
das heißt,
Leute,
du weißt bei jedem, woher er kommt, wer er ist. Und
genau,
so
die haben Visum bekommen. Das ist nicht wie in Deutschland, wo Leute irregulär kommen. Die sind auf Einladung sozusagen der Regierung nach Großbritannien gekommen.
In den Arbeitsmarkt.
In den Arbeitsmarkt.
Und ins Gesundheitssystem, wenn ich das richtig weiß.
Genau, richtig.
Denn das finde ich interessant. Also, dass man eben gesagt hat, wir müssen aus Europa raus, aber feststellte, oh, mit Europa gingen auch unsere Krankenschwestern und Pflegern.
Ja, also in den Krankenhäusern im Prinzip fast alle Leute, die da arbeiten, Krankenschwester, Pfleger und so weiter, kommen sehr wenige Leute aus Großbritannien selbst.
Karl Lauterbach wollte schon die ganze Zeit, NHS, also das National Health System, ist ja etwas, worauf die Engländer immer unfassbar stolz waren. Das war ja sozusagen ein Säulenheiligtum dieser englischen Gesellschaft. So nach dem Motto, ist für jeden, funktioniert, ist etwas, was
kostenlos auch.
Kostenlos, exakt, sind wir stolz drauf, eine echte Errungenschaft. Und plötzlich wurde das dysfunktionaler. No.
Wir hatten in der Tat so also eine Überlegung, ist auch wahrscheinlich gewesen, wenn die Leute arbeiten, sind bei uns im NHS, also fahren die LKWs, also laden ab und so weiter und so fort, dann wird die Bevölkerung diese fremden Menschen schnell annehmen. Das war aber eine Fehleinschätzung. Und das ist ja im Wesentlichen dann Boris Johnson auf die Füße gefahren, hat mit dazu geführt, dass die also Tories jetzt mehr oder weniger in den Umfragen komplett also verpulverisiert sind. Weil tatsächlich, also, es nicht so, erstens hat es nicht so gut geklappt. Und zum Zweiten, also, im Vordergrund steht halt, es sind Fremde, das Straßenbild verändert sich und die sozialen Medien bringen auch immer, ich verfolge das auch so ein bisschen selektiv, die Momente, wo es dann einfach nicht geklappt hat, wo es zu Gewalt gekommen ist, wo also Schlägerei dann ist und so weiter und so fort. Und somit entsteht der Eindruck, als wenn diese Überfremdung einherginge mit einem enormen Gewaltrausch, der aber ja von den Zahlen gar nicht bestätigt wird. Kann man ja nicht sagen.
Sie sind ja Extremismus und auch sozusagen Kriminalität ist auch Thema von Ihnen. Die Statistik gibt das nicht her.
Statistik gibt das nicht hier und es gibt ja unterschiedliche Statistiken, auch wie in Deutschland. Und da gab es eine große Debatte in Großbritannien darum, geht das tatsächlich nach oben? Und alle Statistiken, sowohl die offiziellen Kriminalitätsstatistiken als auch die Wahrnehmung der Bürger zeigt, dass die persönliche Bedrohung durch Kriminalität eigentlich niedriger ist als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten drei Jahrzehnten.
Gab aber eine Zeit lang, erinnere ich, eine sehr, sehr intensive Debatte in England und insbesondere in London, Messerstechereien, Angriffe.
Richtig, es gibt dieses Gangphänomen, es gibt dieses Gangphänomen und das gibt es nach wie vor, absolut.
Okay. Was ist das? Also wie müssen wir das einordnen? Wie muss man das beschreiben?
Also das sind aus sozial schwachen Stadtteilen Londons. Das sind aber meistens Leute, oftmals mit migrantischem Hintergrund, würde man in Deutschland sagen, aber eben britische Staatsbürger. Also das sind die Nachkommen, die Söhne, Enkel derjenigen, die aus der Karibik in den 1950ern nach England gekommen sind. Also das sind nicht die neuen Migranten, die jetzt in den letzten 5 Jahren gekommen sind. Das sind Leute, die in England mit Englisch als englische Staatsbürger oder als britische Staatsbürger geboren wurden.
Interessant. Herr Werding, ich habe mich gefragt im Vorfeld der Sendung, wenn wir darüber reden, das ist Arbeitsmigration. Ja. Das ist etwas, von dem Sie sagen, das brauchen wir.
Und das gilt für Großbritannien offenbar ganz genauso.
Exakt.
Also wir gucken jetzt natürlich wirklich im Grunde so diesem Unbehagen gegenüber Fremden wirklich ins Auge. Traditionell hieß es, die Fremden nehmen uns die Jobs weg, sie drücken die Löhne. All das ist gut untersucht, auch zum Beispiel für Großbritannien, für die Phase, wo da nach dem Brexit, vor dem Brexit so viele Osteuropäer hingezogen sind. Das ist im Großen nicht wahr. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte gewesen und trotzdem haben die Leute das abgelehnt. Ich kenne jetzt den neuesten Zuzug da nicht. Studien darüber gibt's halt auch nicht, aber es ist erhärtet, dass es ökonomisch Erwerbsmigration eine wirklich gute Sache ist, speziell in unseren alternden Gesellschaften in Europa. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die Leute das trotzdem ablehnen, obwohl wir es brauchen. Und da müssen wir ein Verhältnis zu kriegen.
Das ist interessant, weil Sie selber auch in Ihrer Arbeit, ich stoße da immer wieder drauf, Sie unterscheiden da sehr, sehr genau zwischen sozusagen Fluchtmigration und Arbeitsmigration. Und ich weil Sie sagen, das eine ist im Saldo nicht unbedingt positiv, das andere hingegen eher schon.
Ja, also ich finde es mal schlecht, wenn man Diskussionen über die Migration führt. Man kann das nicht hundertprozentig sauber trennen im wirklichen Leben. Also manche Leute benutzen die Tür Fluchtmigration, obwohl sie eigentlich gern einen Arbeitsplatz in Deutschland hätten. Insofern müsste man versuchen, die Rechtssysteme noch klarer zu trennen und Leuten die richtige Tür zu zeigen, durch die sie nach Deutschland kommen können und willkommen wären. Unser Recht ist mittlerweile da relativ offen, aber offiziell auf dem Weg kommen eher wenige aus den Staaten, wo wir zusätzliche Zuwanderer brauchen, außerhalb der EU. Denn die EU-Staaten sind demografisch in einer ähnlichen Lage.
Exakt.
Oder die Polen gehen auch bei uns nach Hause, weil es zu Hause einfach besser läuft als vor 10 Jahren.
Mehr und, Auswanderung nach Polen als von Polen nach Deutschland.
Und deshalb bräuchten wir
sehr interessant.
Arbeitskräftemigration.
Hat auch was mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Ne? Polen 4% Wirtschaftswachstum.
Und bei uns läuft es zurzeit nicht so gut.
Wenig Bürokratie, kriegst schnell einen Kredit. Also es gibt Gründe für Menschen offensichtlich nach Polen zu gehen.
Genau.
Ist auch ein schönes Land ganz nebenbei.
Ja, und deshalb bräuchten wir dringend Erwerbsmigration aus Nicht-EU-Ländern, haben dafür auch rechtlich mittlerweile relativ gute Rahmenbedingungen, sitzen überhaupt nicht mehr auf dem hohen Ross mit Mindesteinkommen, die man erzielen muss. Wir haben enorme bürokratische Probleme noch. Also der Weg von dem ersten Besuch in einem deutschen Konsulat bis zur Einreiseerlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, Anerkennung der Qualifikationen und so weiter, das kann schon noch sehr, sehr lang werden. Aber rechtlich sind wir eigentlich ein Einwanderungsland. und machen uns natürlich mit einer verschärften Diskussion über bestimmte Formen von Migration.
Ja, weil wir es nicht sauber trennen, weil wir es nicht organisiert kriegen, schlicht und ergreifend.
Naja, und weil der Staat
weil wir irreguläre Zuwanderung haben und trotzdem Fachkräftemangel.
Migration nicht in den Griff gekriegt hat. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, dass man da nicht fein differenziert, weil ja die Ablehnung der die Überforderung, würde ich schon sagen, des Staates durch Menschen, die nicht bleiben durften eigentlich und hier aber sind. Das will ja jetzt Alexander Dobrindt, das ist ja seine große Idee, der Innenminister, der sagt, damit kriegen wir die AfD wieder klein. Sie haben das ja nach der Kommunalwahl in NRW auch angesprochen, das Problem der Überfremdung und was die SPD da falsch gemacht hat in den letzten Jahren.
Ja, lass uns das gleich nochmal
genau, aber das ist der Grund, warum Migration insgesamt so auf Ablehnung stößt.
Ich würde gerne nochmal Peter Neumann fragen, es ist so spannend, was Sie da erzählen. Welchen Alltag erleben Engländer gerade? Also Sie sagen, kein richtiges Wirtschaftswachstum. Seit dem Brexit kommen die nicht mehr richtig auf die Beine. Gesundheitssystem, wie läuft es da? Der Stolz der Nation, NHS, wie lange wartet man auf eine Behandlung, auf eine Operation?
Also da bin ich natürlich jetzt kein Experte dazu, aber ich weiß anekdotisch, dass man zum Teil auf Operationen viele, viele Monate warten muss. Und dass auch die Krankenhäuser nicht besonders gut funktionieren. Das weiß ich zum Teil aus eigener Erfahrung, dass das sehr schlecht organisiert ist. Das kann man sich in Deutschland gar nicht mehr vorstellen. Station, dann ist man mit 8 Leuten auf einem Zimmer. Es gibt viel zu wenige Ärzte. Das ist ein großes Problem, dass es viel, viel zu wenige Ärzte gibt und dass das System insgesamt sehr, sehr schlecht funktioniert. Und trotzdem sind die Leute sehr, sehr stolz drauf, weil sie auch zum Teil nicht wissen, wie es in anderen Staaten funktionieren kann.
Wie es noch besser gehen könnte, in Deutschland zum Beispiel. Spaß. Nächsten Wochen, Monate, nochmal, wie schätzen Sie das ein? Was wird da passieren in England?
Also
das ist ja, ist aber echt Potenzial, ne?
Das hat echt Potenzial, aber natürlich ist es so, dass sich das politisch jetzt sozusagen alles in dieser Partei niederschlägt von Nigel Farage. Reform nennt die sich, das ist eine rechtspopulistische Partei. Die ist jetzt momentan bei über 30% in vielen Umfragen.
Mehr Stimmen als die Tories und die anderen zusammen, ne?
Also momentan sieht es so aus, 30% plus ist Nigel Farage und dann kommen die Konservativen und die Labour-Partei bei so 17-18%. Und in dem britischen Wahlsystem, was das bedeuten würde mit dem Mehrheitswahlrecht, wäre, dass Nigel Farage wahrscheinlich nächster Premierminister werden würde und zwar mit einer Mehrheit von 150 Sitzen im Parlament.
Und was würde der dann umsetzen? Weil es gibt ja zusätzlich auch, und das war ja auch zu sehen, Stop the Boats und so weiter, es gibt ja auch immer noch illegale Migration über den Ärmelkanal.
Es gibt irreguläre Migration, das sind so ungefähr 50.000 pro Jahr, also viel, viel weniger als in Deutschland, aber auch viel. Aber deswegen spricht auch Farage davon, dass er eben nicht nur diese Boote stoppen will, also nicht nur die irreguläre Migration beenden möchte.
Diese Leute kommen aus Frankreich, ne?
Die kommen aus Frankreich mit dem Boot. Auch das eine Konsequenz des Brexits, weil es nicht mehr so einfach ist, die zurückzuschicken. Deswegen hat das auch zugenommen. Aber er sagt eben, wir wollen auch an die legale Migration ran. Also wir wollen auch diese 900.000, die 2023 gekommen sind. Und deswegen hat er vor 2 Tagen angekündigt, dass alle, die aktuell eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Großbritannien haben, inklusive mir, dass er das wegnehmen möchte und dass die sich wieder neu um ein Visum bewerben müssen. Also das heißt, sind 6 Millionen Menschen.
Und Sie wären einer der Betroffenen?
Ich wäre einer der Betroffenen.
Also herzlich willkommen. Wir haben hier Fachkräftemangel, kommen Sie vorbei. Das ist überhaupt kein Thema. Nur Farage, haben wir noch mal ganz kurz über Farage gesprochen. Das ist ja jemand, der erkennbar sozusagen alles, was sehr hart rechts unterwegs ist, nicht in seiner Partei duldet. Anders als die deutsche AfD.
Und ich glaube, das ist genau auch ein wichtiger Punkt, auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Man kann es nicht 1:1 übertragen. Nigel Farage ist nicht die AfD. Nigel Farage hat einen Generalsekretär in seiner Partei, ist selbst Muslim, hat viele Leute um sich herum, die in der AfD niemals akzeptiert würden. Und Nigel Farage ist auch kein Rechtsextremist, ist kein Antidemokrat. Also er würde Demokratie nicht abschaffen, er ist sehr stark gegen Migration, er hat eine sehr stark neoliberale Position.
Genau.
Aber er ist im Prinzip einer, der von außen ins Establishment rein möchte, der das Establishment aber nicht zerstören möchte. Und ich würde sagen, anders, wenn man das vergleichen
würde. Anders als Trump?
Ja, schon, glaube ich schon. Er bewundert ja Trump, versteht sich mit dem auch sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass er die Demokratie in Großbritannien zerstören möchte. Wenn man das vergleichen wollen würde, ja, mit der AfD, würde ich sagen, er ist wie die AfD 2013.
Also die, ja, so die, Bernd Lucke. Die Lucke-Petri, genau, AfD?
Ja, Petri war ja dann schon, ja, ein Radikalisierungsschritt weiter. Ja, genau. Aber er ist so wie die Anfangsphase der AfD, neoliberale Wirtschaftsprofessoren, die skeptisch sind gegenüber Migration. Da würde ich ihn momentan
ansetzen. Okay, weil interessant, Elon Musk, der sich immer wieder einmischt, sagt, das ist ein Loser, mit dem könnt ihr nichts anfangen.
Der hat ihn ja mal unterstützt. Genau, der hat sich von ihm distanziert, als Nigel Farage angefangen hat, Extremisten aus seiner Partei zu entfernen, inklusive Tommy Robinson.
Okay.
Also er hat sich von Tommy Robinson distanziert. Er sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben. Das ist nicht die Art von Patriotismus, für die ich stehe. Okay. Ich bin ein eher bürgerlicher Typ. Und an dem Punkt hat dann Elon Musk gesagt, ja, da möchte ich mit dir, Nigel, nichts mehr zu tun, ja, haben. Ich unterstütze Tommy Robinson.
So. Herr Lauterbach, und jetzt sind wir direkt bei den Kommunalwahlen in NRW. Sie haben sich deutlich eingelassen, Frau Münzermann hat das gerade angedeutet, zu dem Thema, wir müssen irreguläre Migration bekämpfen, Zitat von Ihnen, wir müssen da klare Kante zeigen.
Ja, also
das höre ich sonst von der CSU oder von der CDU.
Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall meine Überzeugung, dass wir da tatsächlich die Rechtskreise klar trennen müssen. Und sonst verlieren wir also große Teile der Bevölkerung.
Also wir dürfen sozusagen nicht Einwanderungspolitik machen, indem wir das Asylsystem dann missbrauchen für Einwanderung.
Irreguläre Migration ist nicht das, was wir brauchen in dem Sinne und wird in der Bevölkerung mittlerweile also auch nicht mehr akzeptiert, muss man sagen. Und man muss erst mal trennen, ist es richtig, irreguläre Migration klein zu halten oder ist es falsch und welche Bedeutung hat es? Ich finde, es ist auch richtig. Also wir haben tatsächlich hier einen großen Bedarf an Arbeitskräften, Arbeitsmigration. Aber wenn wir einen überproportionalen Anteil irregulärer Migration in Europa aufnehmen, dann ist das der Bevölkerung nicht zu vermitteln. Darauf habe ich hingewiesen. Und das bedeutet nicht, dass also Menschen, die Asyl suchen, die also geflüchtet sind vor Terror, Leid, Elend und so weiter, dass die nicht aufgenommen werden sollen. Sondern das ist ganz klar.
Das klingt jetzt so einfach und einleuchtend. Aber wie wollen Sie das denn in der Praxis dann unterscheiden?
Naja, es ist
in dem Moment, also wenn Sie nicht in der Konsequenz müssten Sie dann ja bereit sein zu sagen, okay, dann stellen wir das Asylsystem, so wie es ist, in Frage. Dass also jeder, der sozusagen an die Grenze kommt und das Wort Asyl sagt, auch Anspruch auf ein Verfahren hat.
Die Frage ist ja so, wie wird es umgesetzt und was ist das Ziel? Das Ziel muss auf jeden Fall sein, dass man das trennt. Das muss man der Bevölkerung glaubwürdig mitteilen können. Wir haben noch ein paar andere Probleme, kann ich auch gleich was zu sagen, also Arbeitsmigration und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir also, sage ich mal, Augenzwinkern zulassen, dass irreguläre Migration also zugelassen wird, das ist einfach, in den Kommunen ist das nicht mehr vermittelbar. Trotzdem müssen wir aber zu unseren also Verpflichtungen europäischer Art, Menschenrechtsverpflichtungen, auch unserer Verfassung, dazu müssen wir stehen.
Ja, ich würde gerne nochmal auf den Punkt. Sie fanden das Ergebnis der SPD bestürzend, glaube ich, war das Adjektiv, das Sie benutzt haben, und sagten, dieses Ergebnis ist vielleicht die letzte Warnung.
Ja,
also das ist drastisch, deutlich.
Genau, es kommt vieles zusammen. Also ich glaube nicht, dass die Migrationsfrage alleine entscheidend ist. Aber es kommt so etwas zusammen, was auch in England stattfindet. Die Bevölkerung, die ich besonders also im Kopf da habe, die ich auch gut kenne aus meinem Wahlkreis Köln-Mülheim, aus der Leverkusen, wo wir jetzt also auch in den Stichwahlen sind und wo es schwer wird und so weiter und so fort. Die also arbeitende Bevölkerung sind nicht nur Arbeiter, sondern es sind auch Menschen, die sozusagen kleine Verwaltungstätigkeiten haben, die in der Pflege arbeiten, die also in der Verwaltung arbeiten, Leute, die nicht viel verdienen. Die erleben das Land als grotesk ungerecht mittlerweile. Die sehen, dass sie selbst zum Beispiel steigende Mieten zu bezahlen haben, das Geld reicht nicht. Bauern kommt erst gar nicht mehr in Frage. Die Bildungschancen ihrer Kinder sind viel schlechter als noch vor 20 Jahren. Es gibt keine Möglichkeit für einen Aufstieg mehr. Und ständig wird man noch konfrontiert mit der Tatsache, ihr Also seid uns zu teuer, wir müssen an den sozialen Sicherungssystemen sparen. Somit die Leute erleben das gesamte System einfach schlicht als ungerecht. Und die Wahrheit ist, die Leute haben recht. Die Wahrheit ist
aber, Sie sagen, es ist ungerecht, das System ist ungerecht?
Das System ist ungerecht.
Okay, dann habe ich jetzt eine kurze Frage, Herr Lauterbach.
Wir haben lange regiert, ich weiß, das ist jetzt die Frage, wir sind damit schuld und so weiter.
Aber, aber wer ist denn dann daran schuld?
Ich bestreite das ja nicht. Ich sage ja, dass wir tatsächlich also diese Dinge ernster nehmen müssen. Und wenn man die Eindrücke der Leute zusammenfasst, ja. Gesundheit, eine ausgeprägte Zweiklassenmedizin. Die Lebenserwartung zwischen Reich und Arm ist in Deutschland viel unterschiedlicher in Abhängigkeit also vom Einkommen als in anderen europäischen
Ländern. Zahlen, Herr Lauterbach, einmal kurz.
4 Jahre also bei Frauen, 6 Jahre, 7 Jahre bei Männern. Regional unterschiedlich, aber auch zwischen... Und die Lebenserwartung von also Beamten ist noch einmal höher. Somit wir hören ständig...
Beamte
die
leben am längsten, ja.
Leben am längsten. Gut bezahlte Beamte leben am längsten. Das ist auch zu gönnen, aber die Leute sehen halt, die Lebenserwartung ist unterschiedlich. Die Leute nehmen wahr, für ihre Kinder ist es nicht möglich. Ich kenne Leute, da kennen die keinen einzigen, der weitergekommen ist, Mittelschicht und so, die soziale Mobilität in Bezug auf Einkommen und Bildung ist in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland immer schlechter geworden. Bei der Rente ist es so, dass man also in der Tat mit der Rente, wenn man ein kleines Einkommen hatte, kaum auskommt. Man hört, die Rente soll gekürzt werden. Es sind so viele Ungerechtigkeiten, die erlebt werden. Vor der Pflege hat man Angst, die 3.500 Euro, die der Pflege Platz kommt, die glaubt man nicht bezahlen zu können.
Ja, Hauskauf ist sowieso nicht.
Somit die Menschen, die unten sind, arbeitende Bevölkerung mit geringem Einkommen, die erleben das Land als ungerecht und die projizieren dann natürlich die Ursachen zum Teil auch auf die Frage Migration und Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft, also Klimawandel. Das sind dann rechte Narrative, die angeboten werden. Aber das Gespür der Leute, es ist ungerecht bei uns geworden. Das ist einfach richtig. Das muss man einräumen.
Darf ich mal was fragen, ohne jetzt sozusagen so einfach zu sagen, Sie haben ja regiert und warum haben Sie es nicht geändert? Aber Ihre Biografie, Herr Lauterbach, Sie sind Arbeiterkind.
Genau.
Sie sind eines der Kinder, das diesen sozialen Aufstieg geschafft hat. Und Sie sind jemand, der zwar immer in hohen Ämtern unterwegs war und so weiter und an Top-Universitäten ausgebildet, aber jemand, von dem ich weiß, dass er immer den Kontakt zur Basis hatte, der immer verstanden hat, wie die anderen denken, wo man selber herkommt. Das heißt, warum adressiert man das dann nicht mal deutlich? Ich meine, die Klarheit dieser Sprache, die Sie gerade gewählt haben, Die hätte ich mir vor 10 Jahren nicht nur von Ihnen, sondern von anderen schon gewünscht. Also, wir haben diese Gespräche vor 10 Jahren so ähnlich schon geführt.
Also zunächst
und das wurde immer bestritten. Wir sagen, nein, alles Hokus Pokus.
Die SPD-Spitze auch, Bärbel Baas, Lars Klingbeil haben ja ähnliche Biografien.
Ja, also zunächst einmal muss man sagen, bis 1978 hing in, also Geburtenjahrgänge 78 und älter, also hing in Deutschland das zukünftige Einkommen der Kinder und auch ihr Bildungsergebnis relativ wenig von Einkommen der Eltern ab. Und nach 78 ist die Lage dramatisch schlechter geworden. Danach hat sich also das so verändert, dass jetzt der Bildungsausstieg sehr schwer geworden ist, genauso schwer wie in den Vereinigten Staaten. Wir waren mal sehr durchlässig. Davon habe ich zum Beispiel profitiert. Ich konnte die besten Schulen besuchen. Ich habe in der Harvard-Universität studieren können und so weiter. Das war damals alles möglich. Aber das ist also, nach 78 ist das für die Jahrgänge danach, ist das einfach komplett kaputt gemacht worden. Und nur der eine Punkt, ich habe schon 2007 ein Buch geschrieben, das hieß der Zweiklassenstaat. Da habe ich auf all diese Probleme hingewiesen. Das, also, ist ja noch, also,
ja, wir haben das Gespräch auch oft geführt.
Da haben wir, also habe ich darauf hingewiesen, das Pflegesystem ist ungerecht. Wir haben eine Zweiklassenmedizin. Das Rentensystem bevorzugt diejenigen, die ein hohes Einkommen haben. Die haben eine viel längere Lebenserwartung. Die bekommen die Rente viel länger. Wir streiten darüber, ein Jahr länger zu arbeiten, ja oder nein. Derweil diejenigen, die ein höheres Einkommen hatten, im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre länger leben. Das sind ja viel größere Unterschiede. Das heißt, all diese Probleme sind damals schon bekannt gewesen. Und jetzt ist das einfach so fest geworden. Jetzt steigen auch noch die Mieten ständig, die Nebenkosten. Bauen kann man nicht mehr, dass die Bevölkerung, mit der ich im Kontakt bin, dass sie einfach sagen, nee, also das ist hier alles ungerecht. Ja, wir machen das nicht mehr mit.
Ja, wir glauben euch nicht mehr.
Wir wollen das nicht mehr.
Ich glaube, Herr Werding möchte...
Ich meine schon, Herr Lauterbach, Sie malen jetzt das Bild sehr viel schwärzer, als es in Wirklichkeit ist. Es haben sich viele Dinge verändert gegenüber Zeiten großer wirtschaftlicher Dynamik. Auch Aufstiegsmöglichkeiten waren vor 30 Jahren sicher besser. Aber sowohl was den Grad an Ungerechtigkeiten betrifft, Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, was man sich mit eigenem Einkommen noch leisten kann, Aufstiegsmöglichkeiten, ist die Lage, denke ich, schon noch besser, als Sie sie schildern. Und im Grunde fängt man da auch so ein bisschen an, dann im Grunde denen, die versuchen, politisches Kapital aus einer schlechten Stimmung entgegenzukommen. Also wir haben einfach, uns steckt in den Knochen, dass wir seit 5 Jahren nicht mehr wachsen. Nee. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben den Schock durch die Energiekrise bei Kriegsausbruch, wir haben den Inflationsschub gehabt, Corona und die Konflikte, die das auch in vielen kleineren Kreisen der Gesellschaft hinterlassen, das steckt uns alles in den Knochen und auf einmal ist trotzdem noch nicht alles schlecht. Wir müssen ein paar Motoren wieder in Gang kriegen und wir brauchen Reformen. Wir müssen auch bestimmte Dinge abstellen, die nicht gut laufen. Bin ich völlig Ihrer Meinung, aber das war mir jetzt ein bisschen zu düster.
Ich bleibe bei meiner Haltung. Also ich lese darüber nicht nur sehr viel, sondern ich erlebe das. Und wir haben immer gesagt, also jetzt ist es wird demnächst besser, wenn Corona vorbei ist. Oder es wird demnächst besser, wenn die Eurokrise vorbei ist. Oder es wird demnächst besser, wenn wir wieder Wirtschaftswachstum haben. Wahrheit ist, seit 20 Jahren werden die Ungerechtigkeiten größer. Dieser, Verschluss der Mobilität. Also das ist in den Jahren, also 2010, 2020 immer schlechter geworden. Die Lebenserwartungsunterschiede zwischen Reich und Arm wachsen im Moment. Das Robert-Koch-Institut hat im Januar eine Studie gezeigt, also wo man das sogar regional sehen kann. Das heißt, die Lebenserwartung der Einkommensschwächeren in diesen Regionen sinkt sogar. Und also wenn ich Lebenserwartungsunterschiede dieser Größenordnung habe und bin im europäischen Vergleich in Westeuropa der mit der schlechtesten Lebenserwartung, da kann ich nicht sagen, das ist in Wirklichkeit nicht so schlecht. Und also das ist auch die gefühlte Realität. Wenn heute ein gesetzlich Versicherter einen Facharzttermin haben will, dann muss er quasi als Bittsteller da auftreten und kann in ein paar Monaten zum Facharzt, der Privatversicherte ist sofort dran. Die Leute erleben das doch. Oder wenn sie die Nebenkostenrechnung sehen und sie kommen mit dem Geld kaum über die Runden. Die ärmeren Leute zählen, müssen jeden. 50% also der Bevölkerung sind nicht in der Lage, eine kleine Reparatur am Auto oder eine Reise zu bezahlen. Viele Familien können auch nicht mal mit der Familie einmal essen gehen. Dafür ist das Geld nicht da. Somit diese Verharmung.
Deswegen machen die das Kreuz bei der AfD, Herr Lauterbach? Ist das?
Ja, ich glaube, dass das so ist. Ich glaube, dass tatsächlich, es gibt ja jetzt auch neuere Studien, die das Wahlverhalten also von AfD-Wählern untersuchen. Und tatsächlich hat die AfD ja nirgendwo so stark gewonnen wie bei der Arbeiterschaft. Wir hatten ja 21, ist die SPD bei der Bundestagswahl 21 noch von 26% der Arbeiter gewählt worden. Das ist so, über den Daumen gepeilt sind das so 25-30% der Bevölkerung. Wir sind dann runtergegangen auf 12%. Wir haben mehr als die Hälfte. Ja. Die SPD hat mehr als die Hälfte der Wähler bei den Arbeitern verloren. Die sind fast alle zur AfD gegangen. Die AfD ist mittlerweile bei der arbeitenden Bevölkerung, bei den Arbeitern, gerade im Osten, die stärkste Partei.
Aber da reden wir zum Teil auch dann über den gut bezahlten Facharbeiter.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist
nicht nur eine Geschichte von abgehängt sein, sondern es ist auch eine Geschichte
ins bürgerliche Lager hinein.
Genau.
Denn sozusagen die Frustration, die Sie, wie ich finde, zu Recht beschreiben, die dann auch auf Migration und Ängste hinüberwechselt, betrifft aber ja auch die Bürgerlichen, betrifft die CDU genauso, die nämlich arbeiten gehen, besser verdienen und sagen, meine Sozialabgaben steigen ins Unermessliche, ich kriege dafür nichts zurück und habe den Pflegeplatz für meine Eltern doch nicht sicher, obwohl ich zeitlebens gearbeitet und gut verdient habe. Mhm. Und ich bin auch frustriert, weil es gibt nach wie vor nicht die Ehrlichkeit bei der Rente, nicht die Ehrlichkeit bei der Pflege. Also das Problem ist nicht nur Kommunalwahl, Ruhrgebiet, NRW, sondern ist, glaube ich, größer.
Ich erinnere mich an Wahlen in Bayern, ausgerechnet in Ingolstadt, da sitzt Audi, da ist genau der gut bezahlte deutsche Facharbeiter, da hatten die dann das höchste Ergebnis, die AfD. Ja. Also offensichtlich gibt es da Angst sozusagen vor etwas, was möglicherweise kommt. Die waren damals bei über 20%. Was sagt der Extremismusforscher?
Ja, also, was wir natürlich wissen, seit Jahrzehnten schon, ist, dass die Wähler dieser Parteien nicht diejenigen sind, die bereits alles verloren haben. Also Leute, die noch etwas zu verlieren haben und die eben in die Zukunft projizieren und sagen, es wird immer schlechter. Genau dieses Thema Migration bringt das ja alles zusammen. Es wird immer gesagt, Migration, das ist nur irgendwie Rassismus, was das motiviert. Natürlich gibt es da eine Sorge um Identität, um Überfremdung. Aber es geht eben auch um Verteilungskonflikte, Gesundheitsdienst, Arzttermine und so weiter und so fort. Und drittens, es geht auch um den vermeintlichen Kontrollverlust des Staates, also Vertrauen in die Institutionen. Warum gelingt es denen nicht, das zu stoppen? Und das kommt alles im Thema Migration zusammen.
Zusammen, genau.
Ich will, und Klimawandel, dass man dann noch sagt, okay, wenn wir jetzt die Energiewende machen, dann also wird es für uns noch schlechter.
Ja, es ist ja auch objektiv so, dass Strom kaum mal in einem anderen Land so teuer ist wie in Deutschland. Also was auch immer dann die Gründe sind, aber es ist ja objektiv so. Herr Werding, ich würde Sie gerne fragen, wir haben gerade so viel über NHS gehört, das englische Gesundheitssystem. Was ist mit dem deutschen Gesundheitssystem? Wir haben beim letzten Mal sehr intensiv über die Rente gesprochen. Ich würde heute gerne die Chance nutzen, Krankenkasse, Pflege, es gehört ja beides gewissermaßen zusammen. Sie sagen auch da, ist die Lage nicht so schwarz, wie der Kanzler sie gerade malt, im Sinne von, da geht jetzt nicht morgen die Welt unter. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, könnte es übermorgen passieren.
Ja,
also was ist übermorgen?
Wir stehen in 10 Jahren? Anfang eines Prozesses, zunehmende fortschreitende demografische Alterung, der jetzt sehr schnell die Rente und auch das Gesundheitssystem und dann 15 Jahre, 20 Jahre später das Pflegesystem erwischt. Und wenn wir darüber streiten, ob das System heute noch finanzierbar ist, dann kann man da geteilter Meinung sein, ob die Beitragssätze nicht schon sehr, sehr hoch sind, ob wir nicht andere Finanzierungsquellen bräuchten, Auswege gesucht werden müssen. Wir müssen uns auf einen 15-jährigen Prozess einstellen, wo bestimmte Dinge einfach noch schneller wachsen an Ausgaben, an Beitragssätzen, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren. Und in dem Sinne ist das System tatsächlich dann auf Dauer nicht finanzierbar. Darum müssen wir auch jetzt was tun, weil fast alles, was man tut, wirkt nicht gleich, wirkt nicht nächstes Jahr.
Ist schon klar, es sind ja auch große, schwerfällige Systeme. Worüber reden wir? Reden wir sozusagen über den Problemfall dann? Die Rentner von heute sind sozusagen in 20 Jahren die Pflegefälle, über die wir dann reden, oder? Ja.
Also natürlich gibt es auch Kinder und Personen mittleren Alters, die pflegebedürftig sind, aber es sind sehr, sehr wenig.
Ich rede jetzt
das Risiko
ganz grob,
tritt wirklich hervor, im Grunde erst jenseits des 70. Lebensjahres, so 75, 80, 85 geht es in Sprungen hoch. Wie hoch der Anteil der Pflegebedürftigen ist, bei den über 85-jährigen Frauen, glaube ich, sind es über 50%, die pflegebedürftig sind.
Also jede zweite.
Ja, also von den Frauen, die wirklich hochbetagt sind. Und Frauen auch mehr als Männer, weil es bei den Männern nicht so auffällt. Die sind in der Situation häufig noch in der Partnerschaft und werden irgendwie von ihrer Frau, von ihrer Partnerin versorgt. Und das wird dann nicht so schnell aktenkundig.
Das heißt, das Thema kommt in 20 Jahren auf uns zu?
Ja, Pflege kommt in 20 Jahren auf uns zu. Das Thema, wie finanzieren wir die Rente? Das Thema, es gibt einen demografischen Effekt auf die Gesundheitsausgaben, aber es ist bei weitem nicht der einzige und wahrscheinlich nicht mal der stärkste. Aber auch da ist dieser Anstieg und das ist jetzt. Also da sind die Dinge doch dringender.
Das heißt, okay, Pflege haben wir in 20 Jahren ein Thema. Das wissen wir heute schon.
Ja.
Ich glaube, wir haben heute schon ein Thema.
Das wussten wir eigentlich wahrscheinlich auch vor 20 Jahren schon.
Die Kosten der Pflege, die haben sich also in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Wir haben jetzt schon in der Pflege das Problem. Wir werden in 20 Jahren das Problem zum ersten Mal haben, dass dann die ersten Babyboomer schon in Pflege sind und die Eltern der Babyboomer noch nicht alle tot sind in dem Sinne. Das heißt also, dass die Pflegekosten steigen im Moment.
Die Pflegekosten. So Gesundheitspolitiker, so harte Statistiker, wenn die ja so über das Leben an sich so reden, darf man nicht immer genau zuhören.
Ja,
ich verstehe, was Sie meinen.
Das ist tatsächlich so. Ja. Und die Pflegekosten steigen im Moment prozentual stärker noch als die Gesundheitsausgaben.
Auch richtig.
Wo fangen wir an? Krankenkasse. Wie stabil ist dieses System? Wie ungerecht ist dieses System? Warum geben wir so viel Geld in ein System? Ich glaube, zweiteuerstes Gesundheitssystem der Welt. Was ist teurer, das amerikanische?
Das US-amerikanische ist mit weitem Abstand vorne bei einer Statistik, wo man versucht, die Dinge vergleichbar zu machen. Also es geht darum, wie viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und da hat man die Ländergröße, Bevölkerungsgröße und alles kontrolliert, wie viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts geben verschiedene Länder für Gesundheit aus, und zwar auch insgesamt für das staatliche System, für private Systeme, weil die Strukturen so unterschiedlich sind. Okay. Und da sind die USA ein einsamer Outlier. Das System ist unglaublich teuer, obwohl es nicht mal 100% der Bevölkerung versorgt.
Ja.
Und wir sind nur, nachdem wir lange so in einer Spitzengruppe lagen, die mit weitem Abstand danach folgt. Wir ragen mittlerweile ein bisschen heraus als zweiteuerstes Land. Über 12% des Bruttoinlandsprodukts, 500 Milliarden ungefähr, wenden wir auf solche Zwecke. Und die nächsten Länder, die so folgen, die sind zumindest mal nur mit einer 11,
Wahnsinn. So, und ich würde mich jetzt weigern zu sagen, dass das deutsche Gesundheitssystem einfach im Bausch und Bogen schlecht ist.
würde ich auch sagen, Sie haben anfangs mich zitiert mit der Aussage, dass das System zumindest nicht so gut sei, wie es teuer ist.
Ja, da könnt ihr mehr drin sein. Also mehr Leben.
Vertreten. Das System ist schon gut. Es kommt auch darauf an, womit man es vergleicht, international. Aber es ist gut im Sinne von 2,0, 3,4 gibt es auch. Aber es ist eben nicht extra gut, sehr gut, wie es aktuell
teuer ist. Die Lebenserwartung ist ja eine sehr interessante Kennzahl diesbezüglich.
Ich sage, es kommt ja darauf an, nicht ob ich etwas als gut erlebe oder empfinde oder was auch immer, sondern bei der Gesundheitsversorgung kommt es darauf an, was erreiche ich nachher.
Richtig.
Also wie ist die Lebenserwartung, werden die Leute früher krank, sind die länger krank und so weiter. Mhm. Und gemessen an diesen harten, also sogenannten
statistischen
Fakten, ist unser System nicht gut. Da muss man ehrlicherweise sagen, alle westeuropäischen Länder ausnahmslos haben eine höhere Lebenserwartung als wir, obwohl sie weniger ausgeben.
Alle.
Und ohne Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Finnland, Dänemark,
auch Großbritannien.
Alle westeuropäischen Länder haben eine höhere Lebenserwartung bei uns. Und woran liegt's? Wir haben eben auch eine sehr schwache Lebenserwartung bei den Einkommensschwachen. Übrigens besonders ausgeprägt in Ostdeutschland. Und also grundsätzlich haben wir
Über wie viele Jahre reden wir da? Reden wir über richtig viele Jahre?
Also im Durchschnitt sind das, also je nachdem welches Land, es ist 1-2 Jahre. Aber wenn Sie überlegen, wenn es uns jetzt gelingen würde, alle Krebskrankheiten zu heilen, würde die Lebenserwartung auch nur um 1-2 Jahre steigen. Das heißt, der Unterschied, der hier zwischen den Ländern besteht, ist riesig. Und unser System verbraucht wahnsinnig viel Geld, ist aber ineffizient. Wir haben ein super ineffizientes Krankenhaussystem mit vielen Krankenhäusern, die wir eigentlich gar nicht benötigen und muss reformiert werden. Wir haben das System nicht...
Der ehemalige Gesundheitsminister für seine Reform nicht gerade verwässert werden soll.
Das wird noch zu abzuwarten, ob die verwässert wird. Aber wir haben
Gefühl.
Der wichtigste Schritt, den wir überhaupt nicht nutzen, auch in Richtung, wir haben ein System, was die Vorbeugemedizin sträflich vernachlässigt. Also eine Reform, die wir jetzt machen. Wir können nicht noch mehr Geld in das System reinschmeißen, indem die Leute noch mehr zuzahlen oder indem noch die Steuermittel gigantisch aufwachsen oder so, sondern wir müssen endlich anfangen, Reformen zu machen, dass die Vorbeugemedizin praktiziert wird. Die Leute, die die Vorbeugung praktizieren, müssen davon auch einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Das haben wir bei der Zahnprophylaxe gemacht. Da hat das wunderbar funktioniert. Das könnte man auch bei Vorsorgeuntersuchungen machen, wenn wir ab 35 alle 3 Jahre die Risikofaktoren erkennen und behandeln würden, dann würden die Leute viel später schwer krank werden.
Beispiel, machen Sie es mal konkret. Also was machst du ab 35?
Dann? Dass man zum Beispiel die Blutdruckwerte, die Cholesterinwerte, dass man den Blutzuckerstoffwechsel, das Übergewicht, das Rauchverhalten, Suchtverhalten, also dass man das bemisst und dann etwas später noch nach Darmkrebs und nach Brustkrebs fahndet, dann würde man die Erkrankungen also bekämpfen können, preiswert bekämpfen können, bevor sie richtig ausgeprägt sind, dann hätten wir eine bessere Versorgung. Mhm. Der Unterschied zwischen der Lebenserwartung der Armen und der Wohlhabenderen wird kleiner werden. Die Lebenserwartung würde im Durchschnitt aussteigen und wir würden weniger Geld ausgeben. Mhm. Das heißt, wir brauchen Strukturreformen. Wir brauchen alles, aber nicht zusätzliches Geld.
Herr Werding, wie geht Ihre Analyse? Wohin geht dieses ganze Geld? Wo vergeuden wir es sozusagen?
Das ist in der Tat schwer herauszubringen. Aber es gibt zum Beispiel Studien, die schon mal nachmessen, dass wir 5 oder 10% unserer jährlichen Gesundheitsausgaben tatsächlich verschwenden. Und zwar nur bei einem Vergleich, wenn man sagt, in bestimmten, also auf Bundesländerebene desaggregiert, wenn die teuersten Bundesländer jetzt kontrollieren für alles, Bevölkerungsstruktur, gesundheitliche Umweltbedingungen und Ähnliches, was da eine Rolle spielen könnte, dass objektiv Kostenunterschiede entstehen. Und wenn dann eben die teuersten Länder auf das Niveau der billigeren herunterkämen, dann würden wir 10% einsparen können. Man kann auch noch sagen, relativ viel davon ist natürlich im Krankenhaussektor, bloß so richtig festzumachen, welche organisatorischen Veränderungen brauchen wir, das folgt aus diesen Analysen nicht. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach auch das, was wir Versäulungen nennen. Also wir haben verschiedene Dinge, die laufen so getrennt nebeneinander. Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und die Übergänge zwischen den Systemen, da geht unter Umständen Geld verloren. Auch die klare Trennung zwischen Krankenversicherung und Pflege ist unter Umständen, das machen wir ja, andere Länder machen das gar nicht so. Teilweise, weil sie Pflegende überhaupt nicht in dem Maße sozial absichern, wie wir es tun, aber ansonsten ist das integrierter in das Gesundheitssystem. Also das könnten so Schnittstellen sein, wo Geld verloren geht.
Aber sind es nicht vor allem auch fremde Leistungen, die den Versicherten, also der Solidargemeinschaft der Versicherten, aufgebürdet werden, die die tragen müssen.
Beispiel, vom
Beispiel machen wir es mal konkret. Die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldempfängern.
Also das ist eine glasklare Beispiel, wo ich sagen würde, kurzfristig würde das sogar helfen, wenn im Bundeshaushalt die 10 Milliarden wären, die da fehlen, könnten wir den Beitragssatzanstieg der Krankenversicherung im nächsten Jahr vermeiden.
Familien mit Versicherungen. Es ist ja ein System, das wirklich großartig ist, wenn man zunimmt. Es hat, also wenn einer versichert ist in der Familie, ist der mit dem geringeren Einkommen mitversichert, die Kinder mitversichert. Das ist etwas, das muss man sich leisten können. Dann muss man aber fairerweise, wenn man das beibehalten will, wofür ich wäre, sagen, was nicht geht. Und ich glaube schon, dass dieses System mit dem Versprechen, du gehst zu welchem Arzt du auch immer willst, du kannst überall hingehen, du kannst die Medikamente sozusagen dir holen, die du brauchst, die kriegst du auch bezahlt. Deine Kinder können das auch, deine Frau, dein Mann kann das auch. Ich bezahle Homöopathie, umstritten. All diese Dinge haben sich so angesammelt und die sind toll. Aber die sind nicht finanzierbar. Ja. Und deswegen glaube ich wirklich, dass man in dieser, also als Politik in dieser Reform schon auch mal sagen darf, Leute, so genau wird es nicht bleiben können. Und die Diskussion, hatte ja Ulla Schmidt, geschätzte SPD-Gesundheitsministerin, Thema Praxisgebühr, Kopfpauschalen, Thema was sind wir bereit, für Ältere auszugeben. Das war wiederum ein verstorbener junger Union-Vorsitzender, Philipp Missfelder, der das aufgebracht hat. Und wenn ich heute die Zeitung aufmache und die ich ja selber schreibe, weil ich die Interviews geführt habe, denke ich, irre. Das ist, wir reden über dieselben Probleme wie vor
15, 20 Jahren
und haben... sind noch nicht viel weitergekommen.
Ich würde sagen, das ist ganz interessant. Also als ich nach England gekommen bin und ein Problem hatte, wie gesagt, ja, ich möchte jetzt auch noch eine zweite Meinung. Und die Leute haben mich angeschaut und gesagt, zweite Meinung? Wie was? Ne? Das gibt's dort nicht. Also, dass man von einem Facharzt zum nächsten marschiert und sich derselben Diagnose unterwirft. Natürlich.
Der Trend geht ja deutlich zur Drittmeinung.
Genau. Und natürlich ist es dort so, dass bevor man zu einem Facharzt geht, man erstmal zum Allgemeinarzt gehen muss und sich dann überstellen lassen muss. Also das ist wirklich, das sind Dinge in Deutschland, wo ich mir von der Außenperspektive denke, wie kann das sein, dass das bei uns so läuft?
Das stellt das Problem aus meiner Sicht falsch dar. Die Darstellung ist falsch zu sagen, unser System ist super teuer. Die Leute haben zu hohe Ansprüche und darum müssen sie jetzt mehr selbst bezahlen. Das ist ja diese rhetorische Figur, die dann gemacht wird. Wahrheit ist, die allermeisten überflüssigen Arzttermine, die wir haben, die werden nicht vom Patienten gewünscht, sondern die Fachärzte bestellen jedes Quartal ein, weil ich dann jedes Quartal abkassieren kann. Das heißt, also der Patient ist nicht derjenige, der den Anspruch hat, ich gehe alle 3 Monate zum Facharzt, sondern der Facharzt sagt, komm alle 3 Monate, dass ich mein Geld bekomme. Und daher kennen wir die Probleme ganz genau. Es ist nicht die Anspruchshaltung.
Das ist super interessant, weil ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, wie kann es sein, Franzosen gehen im Schnitt, glaube ich, 5-mal im Jahr zum Arzt. Andere gehen 4-mal.
System.
Wir gehen 10-mal.
Genau, das System.
Und ich habe mich gefragt, warum?
Das System funktioniert so, dass ich als Facharzt dann optimal verdiene, wenn ich immer die gleichen Patienten immer wieder sehe. Einfach ausgedrückt, ich sehe die alle 3 Monate, dann kriege ich die volle Pauschale. Daher bräuchten wir ein System, wo es eine Jahrespauschale gibt. Das haben wir jetzt bei den Hausärzten auch gemacht. Das heißt, der Arzt kriegt eine Pauschale für den Patienten fürs ganze Jahr. Mhm. Dann wird er den Patienten natürlich wesentlich seltener einbestellen und hätte dann auch Zeit für neue Patienten. Mhm. Jetzt ist das System so dumm, dass ich sage mal alle 3 Monate die Patienten, die eigentlich schon behandelt sind, weiter behandle. Und die neuen Patienten, es sei denn, sie sind privatversichert, kriegen keinen Termin. Aber es ist eine falsche Sicht auf das System, als wenn das eine Anspruchshaltung wäre. Und auch mit der zweiten und dritten Meinung in dem Sinne. Der normale Bürger jetzt hier in Köln-Mühlheim beispielsweise, der kann glücksichtig schätzen, wenn er nach ein paar Monaten überhaupt jemals einen Fahrrad sieht. Mhm. Wenn der dann versucht, noch Zweitmeinungen einzuholen, der kann einpacken.
Mhm. Herr Werding, was kommt da sozusagen an Kosten auf uns zu? Und der zweite Teil der Frage, ich habe irgendwo einen Satz von Ihnen gelesen, wo Sie sagten, diese Idee, die da jetzt gerade wieder ventiliert wird, insbesondere, ich höre es heute auch schon den ganzen Abend, wir müssen jetzt mal den da oben mal was wegnehmen und dann wird das schon, wenn wir Steuern erhöhen, was auch immer, sozusagen die Reichen zur Kasse bitten. Da sagen Sie, das wird nichts von diesen Systemen retten. Habe ich das falsch verstanden?
Vielleicht fangen wir mal vorne an. Was kommt an Kosten auf uns zu? Also die Gesundheitsausgaben oder die Ausgaben der GKV sind im ersten Halbjahr dieses Jahres um 8% gegenüber dem ersten Halbjahr des letzten Jahres gestiegen. Da sausen also gerade die Werte hoch. Und man müsste noch mal genau gucken, was passiert da eigentlich? Mehr Leistungen oder höhere Kosten? Wir haben ja auch die Entlohnung von Pflegekräften bewusst heraufgesetzt, um diesen Beruf attraktiver zu machen. Also das müsste man noch ein bisschen genauer verstehen. Aber wie gesagt, das ist im Grunde jetzt erst der Anfang von einem Trend, der länger weitergeht. Wow. Die Krankenversicherungsbeiträge hinken den Rentenbeiträgen hinterher, aber schließen auf. Das werden wir erleben in den nächsten 15, 20 Jahren.
Wo gehen die hin?
Die Frage ist, bis wann? Also ich habe jetzt meine aktuellen Vorausberechnungen nicht so exakt im Kopf. Das sind auch gar nicht die negativsten. Also wenn Sie wirklich ungünstige Vorausberechnungen wollen, dann gibt es Kollegen bei anderen Instituten, die da irgendwie Werte herausbringen, wo wir einen Krankenversicherungsbeitrag von 20% wirklich in wenigen Jahren schon erreichen könnten. So krass muss es nicht kommen. Ich möchte eins vielleicht noch sagen. Ich glaube, dass es auch Anspruchshaltung gibt und Überinanspruchnahme von Ärzten durch die Patienten. Aber in der Tat ist es im Wesentlichen so, dass das Geld auf der Ausgabenseite verloren geht. Und dass wir versuchen müssen, da Dinge zu verbessern, das beginnt bei der Steuerung des Verhaltens von Ärzten, von Krankenhäusern. Es gibt haufenweise unnötige Operationen bei uns. Das kann man nie im Einzelnen sagen, sondern man weiß, wir haben so viel Knie- und Hüftoperationen wie viele andere Länder nicht. Das muss also nicht unbedingt medizinisch indiziert sein. Und an diese Dinge ranzukommen über ja, dann auch intelligentere Honorierungsformen, die nicht so aussehen, Ärzte schreiben eine Rechnung für alles, was ihnen einfällt und kriegen die automatisch bezahlt. Und an der Stelle wird es dann auch wichtig, Versicherte über Tarife, wo das sich irgendwie lohnt, mal selber ein bisschen nachzudenken, muss ich schon wieder zum Arzt mit in den Dienst dieser Versuche, da mehr Effizienz reinzubringen.
Ja, das Schöne im deutschen Gesundheitssystem, wenn man gesetzlich versichert ist, ist ja, dass man nichts sieht. Ja. Ich gehe zum Arzt, gebe da meine Karte hin, bekomme nie eine Abrechnung. Da meine Eltern privat versichert waren und sind, sehe ich aber sehr genau, was sozusagen Ärzte abrechnen, weil ich als Privatversicherter diese Rechnungen offengelegt bekomme. Und das ist schon, finde ich, ein Riesenunterschied in der, wie gehe ich mit der Leistung, die ich da bekomme, um? Nehme ich die für selbstverständlich? Und also es gibt eine hervorragende Versorgung, wenn man schwanger ist, für Kinder und so weiter. Oder aber weiß ich dann erstmal, was eigentlich der Anruf, der Besuch und so weiter da kostet. Man kann sowieso streiten über gesetzlich und privat, können wir uns diese zwei Systeme nebeneinander leisten und so weiter. Aber sozusagen dieses, ich bekomme einfach etwas, das total selbstverständlich war. Ich glaube, dass da auf die Politik in den nächsten Jahren, und wenn ich Friedrich Merz richtig verstehe und er den Herbst der Reform richtig definiert, wird er das derjenige sein, der das sagen muss, schon sagen, was steckt dahinter an Kosten, die wir uns aber leisten.
Es ist nicht der...
Sie haben es ja auch nicht gesagt, wenn ich es jetzt mal sagen darf.
Ich habe gesagt, wir haben viel zu viele Krankenhäuser. Wir machen zu viele Eingriffe, die medizinisch gar nicht notwendig sind, die wir nur machen, weil das Umsatz bringt.
Weil das System
wir haben viel zu viele Facharztbesuche, da brauchen wir diese Jahrespauschalen.
Aber wie teuer die Krankenkassenbeiträge ansteigen, ist ja etwas, was Gesundheitsminister gerne...
Ich habe immer in den Vordergrund gestellt, unser System ist zu teuer, wir brauchen kein zusätzliches Geld. Übrigens auch diese Transparenz, was wird da abgerechnet? Das sehen ja die gesetzlich Versicherten durch die elektronische Patientenakte jetzt ebenfalls.
Die sie erstmal nutzen müssen.
Ja, aber das wird ja kommen. Im Herbst ist es ja eingeführt. Also die muss dann ja befüllt werden. Und da werden die Patienten auch sehen, dass der Arzt einiges abrechnet, was sie gar nicht wussten, dass sie es hatten in dem Sinne. Also Ärzte rechnen ja zum Beispiel Depressionen, schwere Depressionen bei Patienten ab, wo der Patient gar nicht weiß, dass er die schwere Depression hat.
Wie jetzt?
Ich bekomme einfach mehr.
Also das wüsste ich schon gerne, wenn ich depressiv bin.
Je nachdem, also wie ich den Fall jetzt kodiere und behandle, bekomme ich als Arzt mehr Geld.
Ja.
Und daher wird auch zum Teil...
Damit meine Depression ein bisschen
wird
schlimmer,
also,
ja?
Genau, wird also... Wird, das okay. Machen nicht alle, aber das wird ja... ja das wird,
würde ich jetzt mal unter Ineffizienz oder... Ja, eigentlich ist das Betrug, ne, das was Sie Betrug, da
aber
sagen.
Wie gesagt, ich habe immer gesagt, das System ist ineffizient, es braucht richtige Strukturreformen, mehr Vorbeugung, weniger stationäre Versorgung. Wir brauchen eine Notfallversorgung, die funktioniert. Bisher werden die Patienten also für unfassbar hohe Kosten in die Krankenhäuser gebracht. Da kriegen die Krankenhäuser dann für die ambulante Versorgung wenig Geld. Und was macht das Krankenhaus dann? Die nehmen viele dieser Patienten stationär auf, um sich das dann, also das Geld dann reinzuholen.
Auf die Art und Weise.
Auf diese Art und Weise. Ja. Somit, wir haben unglaublich viele Effizienzreserven in diesem System, die das System aber dann auch gleichzeitig besser machen
werden. Ja. Ich würde gerne noch mal von Herrn Werding wissen, Zahlen, Pflege, auch Krankenkasse. Wir reden ja über gigantische Summen, wenn man sich mal damit beschäftigt. Deutschland gibt für Soziales 1.300 Milliarden jedes Jahr aus.
Ja, nicht jedes Jahr. Das ist der aktuelle Wert und der steigt ganz normal an, wie alle Preise und Kosten ansteigen. Und das wird
durch Alterung noch
schneller.
Also sind wir im Billionenbereich.
Ich gern schaue, weil es einfach über die Zeit besser vorstellbar ist, sind so relative Werte. Also zum Beispiel, wie viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts müssen wir für solche Zwecke ausgeben? Oder noch einfacher, wie hoch sind die Sozialversicherungsbeitragssätze? Nicht daneben gibt es dann noch Bundeszuschüsse und so. Insofern ist das nur ein Teil des Bildes, aber schon noch der Großteil des Bildes. Also wir haben jetzt, nachdem wir lange gesagt haben, die Sozialversicherungsbeiträge sollen unter 40% bleiben. Das stand in dem Koalitionsvertrag nicht mehr drin, bei dem klar war, rein von der Zeit her wird es schwer. Ja, in den Jahren davor lief das von allein. Der demografische Alterungsprozess machte eine Pause und so. Wir stehen jetzt bei Anfang des Jahres bei 42, Ende des Jahres bei 43 möglicherweise schon. Ende der Legislaturperiode bei 45. Und das ist, wie gesagt, kein Horrorszenario. Aua. Das ist eine mittlere Vorausberechnung. Ja. Und die Frage ist nicht, ob es irgendwann 50 sind oder 55, sondern wann.
Okay. Und jetzt nochmal die Frage der Finanzierbarkeit. Also wir müssen sparen. Es gibt die Idee der Steuererhöhungen. Sie sagen, das kann das alles nicht retten.
Da muss man, glaube ich, jeden Zweig nochmal einzeln betrachten. Wir haben einfach verschiedene Sozialversicherungen auch mit sehr unterschiedlicher innerer Logik. Also zum Beispiel im Rentensystem wird überhaupt nicht umverteilt zwischen Reich und Arm. Im Krankenversicherungssystem schon. Und da muss man dann fragen, ist da so eine lohnbezogene Finanzierung, wie wir sie momentan haben? Sind die Möglichkeiten, einfach auszuscheiden, wenn man ein hohes Einkommen hat, sind die eigentlich systemstimmig? Das kann man fragen. Aber wenn man jetzt im bestehenden System zum Beispiel einfach mal die Beitragsbemessungsgrenzen hochschraubt, dann passiert auch etwas, was ich ebenso schwierig finde. Letzten Endes ist es eben doch auch kein Steuertransfersystem, wo die Reichen einfach alles zahlen müssen. Wer heute zur Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherungsbeiträge zahlt, der zahlt pro Monat 1.000 Euro. Also der Arbeitgeber zahlt mit 1.000 Euro für den Krankenversicherungsschutz.
Aber wir haben im Renten.
Und das ist einfach viel.
Ja, absolut. Ja? Wir haben Arbeitskosten einfach teuer und mindert die Wettbewerbsfähigkeit.
Ja, und andere. Ja,
ganz kurz, Satz zu Ende.
Ja, also andere kriegen denselben Versicherungsschutz natürlich sehr viel günstiger. Das ist ein wichtiges Element. Also ich finde Zweiklassenmedizin im Grunde gar nicht schlimm. Es gibt kein Land der Erde, das nicht mindestens eine Zweiklassenmedizin hat. Schlimm sind Fünfklassenmedizin und unterste Klasse ist nur Notfallversorgung. Also, was wir erreichen können, ist ein System, wo die untere Stufe, die gesetzliche Absicherung, besser ist als heute, deutlich besser und das zu Kosten, die dann irgendwie auch erträglich sind. Und selbst wenn wir alles vereinheitlichen würden, gäbe es dann die würden sich eine Zusatzversicherung leisten und schwupps hätten wir wieder Zweiklassenmedizin.
Ja, aber das ist also aus meiner Sicht beides falsch. Ich sage, zum einen, wir haben im Rentensystem eine Umverteilung. Wir haben eine Umverteilung von Ärmeren zu Reicheren, weil die Ärmeren haben eine deutlich kürzere Lebenserwartung und finanzieren somit im Prinzip die Rentenauszahlung der Einkommensstärkeren mit. Somit die Umverteilung ist von arm in Richtung wohlhabend, weil also die viel längere Bezugsdauer führt dazu, dass sich die Rente im Wesentlichen für Geringverdiener kaum rechnet, weil ich eben nicht lange davon profitiere. Der war jemand mit einer hohen Lebenserwartung, der hat eine hohe Auszahlung. Daher haben wir die Umverteilung von unten nach oben. Und bei der Zweiklassenmedizin ist es so, ich habe nichts gegen eine Zweiklassenmedizin, wenn es um Einzelzimmer geht, um Komforterlass und so weiter. Aber wenn die Qualität der Operation davon abhängt, wie ich versichert bin, das ist nicht akzeptabel. Das können Sie auch den Menschen also in Mülheim oder Leverkusen nicht erklären. Sie können nicht sagen, du bist etwas ärmer, drum kriegst du die schlechtere Operation oder was. Oder du kriegst den schlechteren Facharzt oder du kriegst ein schlechteres Medikament. Ja, das ist nicht vermittelbar. Und das ist auch ethisch aus meiner Sicht falsch. Wir können also über Umverteilung reden, aber eine harte Zweiklassenmedizin, wo die Qualität der medizinischen Versorgung abhängt vom Einkommen, ist ethisch nicht haltbar.
Okay. Darf ich zuerst noch was zum Rententhema?
Wir sind leider schon am Ende der Sendung, Herr Werding. Aber ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen eine dritte Runde, weil es wirklich wahnsinnig spannend ist, mal zu hören, wie Sie das systemisch auch betrachten. Demografie und insbesondere dann Pflege. Das sind die großen Themen, über die dann mal reden müssen, würde ich sagen. Ja? Wo wir so machen. Eine letzte Frage an Kerstin Münster mal noch ganz schnell. Wird die SPD insbesondere die Kraft finden für echte Sozialstaatsreformen?
Das ist ihr letzter Ausweg, glaube ich.
Okay. Sie haben ein gutes Gefühl für den Herbst der Reformen, ja?
Es wird ein Frühling, Sommer der Reformen, aber es wird was passieren müssen.
Es wird
ja. Sonst spült es auch die SPD-Spitze hinweg. Also ich glaube nicht, dass Lars Klingbeil dann Vizekanzler und Finanzminister bleiben kann, wenn sich nichts tut.
Okay, so mit dieser sehr harten Drohung gehen wir jetzt in die Nacht.
Ja? Vermutung, keine
Danke
Drohung.
Danke allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.